Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf Jakobus 3, die Verse 5 bis 12. Jakobus 3, die Verse 5 bis 12. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich durch große Dinge. Siehe, ein kleines Feuer und welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, mein Vater im Himmel, dass wir diesen Gottesdienst in deinem Namen beginnen dürfen, dass du uns durch deinen Sohn die Liebe hast zeigen lassen, indem er am Kreuz für uns und unsere Sünden gestorben ist. Wie wir gerade gelesen haben, ja, wir sollen nicht widersprüchlich mit unserer Zunge umgehen, indem wir zum Guten als auch sie zum Bösen benutzen. Ja, Herr, aber wir wissen, alleine und aus eigener Kraft schaffen wir das nicht und bitten dich, dass du uns in gewissen oder in solchen Situationen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, dass du darin in uns wirkst, dass der Heilige Geist uns zum Guten führt und wir aber auch danach streben, mit unseren Mitmenschen in Frieden zu leben. Auch lege ich dir jetzt nach den ganzen aktuellen Geschehnissen in der Politik, dass du da eingreifen mögest und dass du auch bitte, Herr, für die Wahrheit sorgen mögest. Aber auch lege ich dir alle unseren alten Kranken hin, aber auch unsere verfolgten Geschwister, dass du da Heilung, Trost, Segen schenken mögest und vor allem Kraft zum Durchhalten. Und auch lege ich dir die Predigt von unserem Bruder Jakob Czanke hin und bitte dich hiermit, dass sie auf fruchtbaren Boden fällt, dass du dadurch zu unsere Herzen offenbarst und wenn wir erkennen, dass wir Unstimmigkeiten in unserem Glaubensleben haben, dass wir damit zu deinem Thron kommen und dich darum bitten, dass du uns darin veränderst. Wir danken dir dafür und legen dir den weiteren Gottesdienst hin. Vielen Dank für alles. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zu Teil 15 unserer Predigtreihe über den Kolosserbrief und wir hören und lesen dazu Kolosser 3, die Verse 8 und 9 zum Thema Lügt nicht, redet und lebt. Wahrhaftig, lügt nicht, redet und lebt. Wahrhaftig. Kolosser 3, Verse 8 und 9. Da schreibt der Apostel Paulus, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Beim Zorn, Wut, Bosheit waren wir schon in vorausgegangenen Predigten. Heute haben wir Lästerung, hässliche Redensarten und Lüge. Legt ab, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund, lügt einander nicht an. Hier sind im Griechischen drei Begriffe genannt rund um unser heutiges Thema: lügt nicht, redet und lebt wahrhaftig. Den ersten Begriff Lästerung kennen wir als Fremdwort, Blasphemian, die Blasphemie. Wörtlich ist es eigentlich die Rufschädigung. Das griechische Wort ist zusammengesetzt aus dem Verb Schaden bringen und aus dem Hauptwort Ruf, also dem Ruf Schaden bringen, Rufschädigung. Heute verwendet man dieses Wort Blasphemie und auch schon seit langer Zeit fast nur im religiösen Sinne der Gotteslästerung, nämlich dass bestimmte Glaubensinhalte verhöhnt und verspottet werden. In diesem Sinne ist Blasphemie jede Art von Reden, das Gott die Ehre raubt. Dazu gehören auch alle Lehren, die Falsches über Gott behaupten. Darauf will ich hier aber heute nicht weiter eingehen, denn das dürfte an dieser Stelle nicht gemeint sein. Es geht ja in unseren Versen nur indirekt um unseren Umgang mit Gott. Direkt geht es um unseren Umgang miteinander. Das ist ja eines der wesentlichen Grundthemen und die rote Linie im Kolosserbrief. Um unser Leben in der Gemeinde, auch in der Welt, als Kinder Gottes. Und deshalb ist hier auch der allgemeine und der wörtliche Sinn von Rufschädigung gemeint. Wie auch im Gebot, du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Falsch Zeugnis, das ist jedes Reden, wo ein anderer in unwahrhaftiger Weise herabgesetzt wird. Wichtig ist, unwahrhaftig, falsch. Damit ist nicht notwendigerweise die möglicherweise notwendige und sachlich zutreffende Kritik gemeint. Mancher missversteht das so, dass man an seiner Person grundsätzlich überhaupt gar keine Kritik äußern dürfe. Und das wäre schon Rufschädigung, wäre Verleumdung etc. Und es soll ja Leute geben, die dann sehr schnell Verleumdungs- und Unterlassungsklagen starten, nur weil jemand über sie die Wahrheit gesagt hat. Aber dann und wann muss die Wahrheit gesagt werden, auch über Menschen, über Entwicklungen, was allerdings nicht immer ganz ungefährlich ist. Wir sollen aber, und darum geht es hier, nichts Falsches und nichts Unwahrhaftiges sagen. Rufschädigung ist die falsche Verbreitung von Behauptungen, die eben nicht der Wahrheit, nicht den Tatsachen entsprechen. Üble Nachrede, Gerüchte, Tratsch. So wie es folgende Karikatur zeigt, die wir hier sehen. Da war der Pastor zum Essen eingeladen und nun, nachdem es ihnen geschmeckt hat bei uns, wird er gefragt: Pastor, was ist denn der neueste Tratsch in unserer Gemeinde? So wurde ich noch nie gefragt in meinen mittlerweile 40 Dienstjahren als Pfarrer, Pastor und so weiter. Und so würde das normalerweise natürlich auch keiner sagen. Aber wie viel wird tatsächlich auch in christlichen Gemeinden über andere getratscht? Wie viele Halbwahrheiten, Gerüchte, persönliche Wertungen und vieles mehr wird dabei weitergetragen und als böse Saat in die Herzen der Menschen gebracht? Liebe Geschwister, wir sollten unsere Worte deshalb genau abwägen. Denn wir können unsere Worte nicht mehr einholen. Was gesagt ist, ist gesagt, was raus ist, ist raus. Wie folgende Geschichte sehr gut veranschaulicht. Eine Frau, es hätte wahrscheinlich ebenso gut ein Mann sein können, ich halte es für ein Gerücht, dass nur Frauen tratschen. Eine Frau in diesem Falle hatte über ihren alten Pfarrer eine hässliche Verleumdungsgeschichte aufgebracht. Schnell war sie durch die ganze Gemeinde gegangen und weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus hatte diese Verleumdungsgeschichte Unheil angerichtet, den Ruf dieses alten Pfarrers geschädigt. Bald darauf wurde die Frau schwer krank und auf dem Krankenlager erkannte und bereute sie ihre Lügen. Nach ihrer Genesung ging sie, ganz richtig, zum Pfarrer und bat ihn um Vergebung. Gern verzeih ich Ihnen, sagte der alte Pfarrer freundlich, aber weil du mir damals so wehgetan hast, möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Gern, ruft die Frau erleichtert, es tut uns ja meistens gut, wenn wir etwas wieder gut machen können. Der Pfarrer sagt, geh heim und schlachte ein schwarzes Huhn, rupf ihm alle Federn aus, auch die kleinsten, und verlier keine davon. Leg all diese Federn in einen Korb und den bringst du dann zu mir. Die Frau dachte wohl, dass es sich um einen alten Brauch der Wiedergutmachung handelt und tut, was ihr gesagt ist. Nach einiger Zeit kommt sie wieder mit einem Körbchen voller schwarzer Federn. So, sagt der Pfarrer, jetzt geh langsam durch das Dorf und streu alle drei Schritte ein wenig von diesen Federn aus und am Schluss steigst du auf den Kirchturm, wo die Glocken hängen und schüttest da von oben den Rest auf das Dorf herab. Und dann kommst du wieder zu mir. Nach etwa einer Stunde war die Frau mit dem leeren Korb wieder da. Schön, sagt der Pfarrer freundlich. Und jetzt geh bitte durch das Dorf und sammle all die ausgestreuten Federn wieder in dein Körbchen. Aber sieh zu, dass möglichst keins fehlt. Die Frau starrt den Pfarrer entsetzt an und meint, das ist unmöglich. Der Wind hat die Federn doch längst in alle Richtungen verstreut. Siehst du, sagt der Pfarrer, so ist es mit deinen bösen Worten auch gegangen. Wer kann sie wieder einsammeln und zurücknehmen und ihre Wirkung ungeschehen machen? Denke an die kleinen schwarzen Federn, bevor du Worte ausstreust. Liebe Geschwister, geht's so nicht auch mit manchem, was wir über andere laut denken, erzählen und weitergeben? Wer kann das wieder einsammeln? Wer kann das wieder ungeschehen machen? Ich vermute, dass viele von uns auch schon einerseits Opfer solcher Ereignisse geworden sind, dass andere leichtfertig, vielleicht auch böswillig über sie Unwahrheiten verbreitet haben, weit über die Grenzen ihres Wohnorts, ihres Wirkungsorts hinaus, vielleicht deutschlandweit ihren Ruf in Verruf gebracht haben. Aber, und das ist viel trauriger, wahrscheinlich sind auch wir, die meisten von uns, in irgendeiner Weise schon leichtfertig Täter geworden in diesem Sinne, dass wir vorschnell, undurchdacht Worte ausgesprochen haben, die nicht zum Guten waren. Lasst uns an diese schwarzen Federn denken. Und das gilt auch für die nächste Art von Worten, die aus unserem Mund kommen können. Gottes Wort redet jetzt von schändlichen Worten. Schändlich, eisgross, ist in der Bibel immer das, was nicht zu Jesus und zu seinem Wesen passt. Mit Worten und einem Leben, das nicht zu Jesus passt, bereiten wir aber sowohl Jesus als auch unserem eigenen Sein als Gottes Kinder Schande. Und solche Worte sollen deshalb nicht aus unserem Mund kommen. Dazu gehört auch das Dritte, belügt einander nicht. Und da haben wir jetzt das klassische biblische Wort für Lüge. Im Griechischen steht Pseudeste. Das kennen wir vom Fremdwort Pseudo. Da sind wir schon in den Predigten etliche Male gewesen bei diesem Begriff. Und weil es für unser heutiges Thema so wichtig ist, muss ich es noch mal kurz erwähnen. Pseudo bringt die Täuschung zum Ausdruck. Da wird die Wahrheit verborgen. Etwa bei einem Schriftsteller, der seinen wahren Namen nicht nennen will, der verwendet ein Pseudonym, einen falschen Namen, hinter dem er seine wahre Identität verbirgt. Genau darum geht es beim Begriff Lüge in der Bibel. Um das Vertuschen, Verbiegen, Verdrehen, Entstellen und Verbergen von Wahrheit. Lüge ist deshalb nicht nur das Gegenteil von Wahrheit, Lüge ist ihrem Wesen nach vor allem das Gegenteil von Wahrhaftigkeit. Die Wahrheit, um es so deutlich zu unterscheiden, ist ja das Ausgesprochene oder auch Getane, ob das der Wirklichkeit entspricht. Die Tat, könnten wir eher sagen. Wahrhaftigkeit aber beschreibt das Wesen. Mit Lüge meint Gottes Wort deshalb nicht nur die unmittelbare, grobe Falschaussage, das Verbreiten ganz bewusster Lügen und Unwahrheiten. Der biblische Begriff bezeichnet jede Form von Täuschung. Ja, und liebe Geschwister, auch das erleben wir gelegentlich. Man kann sogar lügen, indem man die Wahrheit sagt. Man kann sogar lügen, indem man die Wahrheit sagt. Indem man die Wahrheit aber so sagt, dass man weiß, dass sie in den Ohren des anderen ganz anders ankommt, als es der Wahrheit entspricht. Eine sehr verbreitete Form dieses Lügens mit der Wahrheit ist die Halbwahrheit. Das, was man sagt, ist zwar wahr und richtig, aber man unterschlägt wesentliche Teile der Wahrheit, die die gesagte Teilwahrheit in ein ganz anderes Licht rücken würde. Und so wird die Teilwahrheit, die halbe Wahrheit, zur ganzen Lüge. Wir sehen, das Feld der Lüge ist ein fast unendliches. Und es gehört zum Wesen der Lüge, es ist das Wesen der Lüge, dass sie etwas vortäuscht, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Man soll sowas ja auch im Zusammenhang mit Wahlen da und dort schon erlebt haben, manche behaupten das jedenfalls. Die Lüge benutzt die Machtsprache, um Not und Tod über die Menschen zu bringen. Liebe Geschwister, wir sehen das zum Beispiel, die Macht der Lüge durch falsche Worte und so weiter, in der Frage von Mann und Frau. Es ist einfach Lüge, das nicht der Wahrheit und der Wirklichkeit entspricht, wenn man manche Männer als Frauen oder umgekehrt manche Frauen als Männer bezeichnet. Und es ist schon eine Absurdität, wenn man möglicherweise bestraft werden kann, wenn man die Wahrheit sagt, wenn man einen Mann Mann nennt, eine Frau Frau, die das aber so nicht hören, obwohl es der Wahrheit entspricht. Oder, und da wird es ganz gefährlich, lebensgefährlich, etwa bei der Frage Abtreibung. Ich denke aber beim vorigen Thema Mann-Frau noch zurück. Ungarn hat erfreulicherweise nun in die Wege geleitet oder schon vollzogen, dass in der ungarischen Verfassung festgelegt wird, dass es nur zwei Geschlechter gibt, nämlich Mann und Frau. Aber, liebe Geschwister, wie absurd ist unsere Welt geworden, wenn man die Wahrheit, und zwar offenkundige, für jedermann ersichtliche Wahrheiten, in der Verfassung verankern muss, um sie vor der Verdrehung, vor der Täuschung und vor der Lüge halbwegs zu schützen. Wir sehen daran, wie breit, wie massiv die Macht der Lüge in unsere Gesellschaft eingedrungen ist, der Täuschung. Und lebensgefährlich im Bereich der Abtreibung. Ich habe mich noch mal ganz kurz etwas befasst, wenn ich es recht verstanden habe, die absurde Rechtslage auch in unserem Land zu diesem Thema. Da kann das Kind einerseits, soweit ich gelesen habe, bereits ab dem Moment der Zeugung erbfähig sein. Es hat also schon ein Erbrecht, aber es hat kein Lebensrecht, kein uneingeschränktes. Es hat noch keine wirkliche Menschenwürde, weil, soweit ich es gelesen habe, wenn mir da kein Fehler unterlaufen ist, das Menschsein beginnt andererseits nach anderen juristischen Definitionen erst mit dem Einsetzen der Geburtswehen. Wenn der Geburtsvorgang beginnt, das Kind mehr oder weniger das Licht der Welt erblickt hat. Dabei ist es ja kein, das wird ja nicht erst in diesem Augenblick Mensch. Biologisch, medizinisch ist das glasklar. Menschliches Leben beginnt im Augenblick der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Indem man nun aber die Sprache verändert, einen Menschen, solange er noch nicht geboren ist, nicht als Mensch, sondern vielleicht als Leibesfrucht, als werdendes Leben oder ähnliches bezeichnet und man somit über sein Sein, über sein Wesen lügt, bereitet diese Lüge, Mord und Totschlag den Boden. Denn würde man diese Worte nicht durch Lüge verdrehen, dann wäre Abtreibung juristisch, soweit ich es beurteilen kann, ganz klar Mord. Denn die klassischen Mordmerkmale wie Heimtücke, Absicht, Vorsatz etc. dürften bei einer Abtreibung in wesentlichen Fällen, lassen wir medizinische andere Indikationen aus, sondern die soziale, nach der es meistens geht, dürften ja erfüllt sein, die Mordmerkmale. Aber durch Verdrehung von Worten in Gesetzestexten, durch juristische Definitionen, wird Mord und Totschlag der Boden bereitet. So gefährlich, lebensgefährlich, bedrohlich können Lügen werden. Und wir sehen das ja sehr häufig auch. Und dann kostet es nicht nur Einzelne, die sich auch addieren können, dann kostet es schnell sehr viele das Leben, wenn es im Zusammenhang mit Kriegsgeschehen geschieht, was wir in diesen Tagen auch erleben. Oder eine Form der Lüge, die uns praktisch die Gemeinde betroffen hat, der sprachlichen Täuschung, wenn der SWR in einem Fernsehbeitrag die evangelische Freikirche Riedlingen einfach so neben eine wirklich hasspredigende Gemeinde stellt. Und allein diese Zusammenstellung verbreitet bereits ein völlig falsches Bild von unserer Gemeinde. Unser Predigtthema ist: Lügt nicht, redet und handelt wahrhaftig. Ja, wir erschrecken, wie sehr der Geist der Lüge und der Täuschung in diesen Tagen herrscht. Und Worte, wir haben es gesehen, liebe Geschwister, haben eine enorme Macht. Und deshalb müssen wir unsere Worte sorgfältig wählen und wir dürfen uns den sorgfältigen, einen den Tatsachen entsprechenden Gebrauch unserer Worte auch durch politische Korrektheit nicht verbieten lassen. Denn wer falsche Begriffe verwendet, wird der Täuschung mitschuldig. Wir haben es gesehen am Thema Mann-Frau, am Thema Menschsein, Abtreibung. Könnten es auf viele andere Gebiete ausweiten. Von dieser Macht der Worte bzw. der Macht der Zunge, die sie ausspricht, reden die Verse aus Jakobus 3, die wir als Lesung gehört haben, nämlich die Verse 5 folgende. Da schreibt Jakobus: Die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und, ganz wichtig, von der Hölle entzündet wird. Da benennt Jakobus den Ursprung der Lüge, die Hölle. Von dort wird die Lüge angezündet, angefeuert. Ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts. Dabei ist die Zunge ja nicht das eigentliche Problem. Die Zunge ist nur ein Muskel. Auf das eigentliche Problem weist Jesus hin in Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falschzeugnis, Lästerung. Und letztlich sagt es ja auch der Abschnitt in Jakobus 3, denn dort lesen wir weiter, Vers 12, die Quelle, und jetzt ist das Herz gemeint, die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung, jetzt ist der Mund gemeint, das Süße und das Bittere hervor. Eine Zunge kann natürlich Gutes oder Böses reden, je nachdem, wie ihr das Herz, in der Bibel der Sitz des Willens und des Verstandes, das eingibt. Aber das Herz selbst, die Quelle, ist das Übel. Das Herz hat entweder ein gutes oder ein böses Wesen. Und ein Herz, das der Zunge Lüge und Täuschung eingibt, offenbart damit seinen bösen Charakter. Für die Zunge gilt der gleiche Grundsatz wie für Waffen, liebe Geschwister. Waffen töten nicht. Ganz egal, wie viel Geschrei von Politik und Medien regelmäßig gemacht wird, ganz aus aktuellen Anlässen wieder zum Thema Messer, wir müssen festhalten, liebe Geschwister, soweit ich es überblicke, ich habe noch keine einzige Waffe gesehen, die getötet hat. Nicht das Maschinengewehr tötet, nicht der Panzer tötet, auch nicht der deutsche Leopard 2, nicht die Atombombe, auch nicht dass in diesen Tagen so vielerorts auf Ende Messer Menschen töten. Menschen töten, nicht Waffen, Menschen töten. Und deshalb greifen alle waffenrechtlichen Regelungen, Waffenverbotszonen und so weiter notwendigerweise wesensmäßig ins Leere. Weil nicht Waffen töten, sondern Menschen. Bei Menschen muss angesetzt werden. Das gleiche gilt für die Zunge. Nicht Zungen lügen, Menschen lügen. Und deshalb ist das eigentliche Problem auch nicht die Lüge. Das eigentliche Problem ist der Lügner. Und es würde deshalb auch wesensmäßig nichts nützen, Lügnern und Verrätern die Zunge abzuschneiden, wie das in barbarischen Kulturen zum Teil vielleicht noch gehandhabt wird oder früher zumindest wurde. Man kann damit zwar vielleicht den aktuellen Schaden eingrenzen, der von einem unwahrhaftigen und verlogenen Menschen ausgeht, aber das Wesen dieses Menschen wird dadurch keinen Deut besser. Denn das Wesen dieses Menschen sitzt nicht in der Zunge, sondern im Herzen. Unser Wesen, liebe Brüder und Schwestern, als Kinder Gottes, aber soll wahrhaftig sein. Und deshalb mahnt uns Gottes Wort, belügt einander nicht. Lüge, Täuschung, Unwahrhaftigkeit darf keinen Platz haben in der Gemeinde Jesu. In der Gemeinde Jesu soll es nicht so sein, wie wir in einem zweiten Bild, einer zweiten Karikatur sehen. Bruder Walter fand die Predigt stinklangweilig und denkt, heute bin ich nur einmal eingeschlafen, nämlich am Anfang, und den Rest hat er gepennt. Aber er sagt, eine großartige Predigt, Pastor. Und der Pastor sagt, wie schön Sie zu sehen, Bruder Walter. Und in Wirklichkeit denkt doch, der hat mir gerade noch gefehlt. Liebe Geschwister, Unehrlichkeit zerstört Vertrauen. Unehrlichkeit zerstört Gemeinschaft. Wo im Verhalten des anderen der Eindruck entsteht, der hat was gegen mich, und allen schönen, salbungsvollen Worten zum Trotz, spüren wir das denn in der Regel ja trotzdem. Da steht sofort etwas zwischen uns. Der andere spricht es aber nicht offen aus oder streitet es vielleicht sogar ab, obwohl es stimmt, und es belastet die Gemeinschaft. Und so wie wir sagen, Offenheit ohne Liebe erschlägt, das wird richtig sein, so gilt aber auch umgekehrt, Liebe ohne Offenheit erstickt. Angebliche Liebe ohne Offenheit erzeugt eine Atmosphäre, in der man nicht mehr frei reden und auch nicht mehr frei atmen kann. In der man sich nicht mehr getrost und ungezwungen bewegen kann aus Angst vor verborgenen Tretminen. Unsere Gesellschaft in Deutschland leidet seit Jahren, auch in den christlichen Gemeinden, zunehmend an dieser Tatsache. Das Recht auf freie Meinungsäußerung hat in den letzten Jahren extrem gelitten. Nicht nur, dass der es für sich in Anspruch nimmt, ganz schnell zum Fall für den Verfassungsschutz wird, auch innerhalb der Gesellschaft hat sich ein Geist der politisch korrekten Zensur eingenistet, was politisch natürlich nach Kräften unterstützt und gefördert wird. Wer frei sagt, was er denkt, eckt heute ganz schnell an und wird noch schneller ausgegrenzt. Ich hatte vor 2 Wochen ein Beispiel mit dem Glas Wasser, in dem unten Schlamm ist. Wenn es geschüttelt wird, dann wird der Schlamm aufgewühlt, das klare Wasser wird trübe. Nun aber, liebe Geschwister, lösen wir dieses Problem nicht dadurch, dass wir das Glas schön sachte hinstellen, nach dem Motto, nur nicht mehr dran rühren. Bekämen wir dadurch auch nur das winzigste bisschen Schlamm aus dem Glas? Natürlich nicht. Der Dreck würde sich nur absetzen. Oben wäre wieder schönes, klares Wasser, aber es wäre eine trügerische und gefährliche Sache, denn unten ist nach wie vor der ganze Dreck. Und so wie einer aus Dummheit oder Ungeschicklichkeit ans Glas stößt, wird der Schlamm aufgewühlt, der ganze Dreck wird wieder sichtbar. Und liebe Geschwister, es ist nach meiner Erfahrung ein ganz großes Problem auch vieler christlicher Gemeinden. Man klärt die offenen und auch die drängenden Fragen nicht. Wer hat das nicht in den letzten Jahren in seiner Gemeinde möglicherweise sehr bedrängend erlebt? Man rührt die eigentlichen, unter Umständen fundamentalen Probleme nicht an. Man stellt die Dreckbrühe vorsichtig beiseite und versucht, sie zu umfahren. Liebe Geschwister, in solchen Gemeinden muss jedes Gemeindeglied und jeder Besucher möglichst ein absoluter Slalomprofi sein, ein Spezialist im Umfahren von Tretminen. Ständig muss man nach links oder rechts ausweichen, besten beide Seiten gleichzeitig, weil man sonst einen wunden Punkt berührt, jemand eingeschnappt ist oder einer in die Luft geht. Fehlende Offenheit, Unwahrhaftigkeit, Lüge sind schlimme Dinge. Uns wurde als Kindern eingebläut, zumindest mir, ihr habt es vielleicht auch schon gehört, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er gleich die Wahrheit spricht. Wir sollten das auch in diesen Tagen noch viel ernster wieder nehmen. Wer einmal lügt, wer einmal falsche Versprechungen gemacht hat, die er dann kurz drauf schon wieder bricht, dem sollten wir nicht vertrauen. Dem sollten wir unsere Stimme nicht geben. Vertrauen ist ein kostbares Gut. Wo Vertrauen durch Lüge untergraben wird, durch Unwahrhaftigkeit, stirbt Gemeinschaft. Und deshalb ist die Lüge die Urwaffe des Teufels. Gottes Wort bezeichnet ihn als den Vater der Lüge. In Johannes 8, 44, also der Urheber, der Vater, in diesem symbolisch verwendeten Sinne, heißt ja, dass alle Lüge im Grunde genommen von ihm kommt, hat letztlich in ihm ihr Wesen, ihren Ursprung, so wie der, unser himmlischer Vater auch der Vater des Lichts ist, alles Licht kommt aus ihm, aber die Lüge hat ihren Ursprung in Satan. Und gerade beim Stichwort Lüge sehen wir den totalen Gegensatz des Wesens Gottes und des Wesens Satans. Satan ist der Lügner von Anbeginn. Sein innerstes Wesen ist die Lüge, die Unwahrhaftigkeit, das Vortäuschen von Dingen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Das Wesen unseres himmlischen Vaters ist das totale Gegenteil. Er ist die Wahrhaftigkeit in Person. Die Zuverlässigkeit in Person. Und diese Zuverlässigkeit ist ja auch die Grundlage seiner Verheißungen. Sein Wesen ist das Fundament unseres Vertrauens, dass er nicht lügen kann, dass er wesensmäßig zu dem stehen muss, was er gesagt hat. Und deshalb dürfen wir seine Verheißungen auch von ihm einfordern und sagen, lieber himmlischer Vater, du kannst gar nicht anders deinem Wesen nach, als zu deinem Wort zu stehen. Und deshalb poche ich auch drauf und nagle ich dich drauf fest. Das Fundament unseres Vertrauens, die Zuverlässigkeit, die Wahrhaftigkeit unseres himmlischen Vaters. Und während beim Satan kaum etwas so ist, wie es aussieht und dargestellt wird, steht Gott absolut zu seinem Wort. Wir können uns felsenfest auf ihn und sein Wort verlassen. Zwischen seinem Wort und der Wirklichkeit besteht eine vollkommene Übereinstimmung. Dass die Welt Menschen, bezeichnet im christlichen Sprachgebrauch, die nicht zu Gott gehören, sondern eben damit zum Reich der Finsternis. Dazwischen gibt es nichts. Man kann entweder zu Gott oder zum Satan gehören. Dass die Welt Menschen lügen, kann uns deshalb nicht überraschen, wenn wir das erkannt haben. Denn ihr Vater im geistlichen übertragenen Sinne ist der Teufel, der Lügner von Anbeginn. Das Ausmaß der Lüge im Leben eines Menschen oder in einer Gesellschaft oder auch christlichen Gemeinde zeigt das Ausmaß des Einflusses Satans, den dieser auf einen Menschen, eine ganze Gesellschaft oder leider auch auf eine christliche Gemeinde ausübt. Als ich vor vielen Jahren über dieses Wort gepredigt habe, da sagte ich, nun denke ich, als Gemeinde Jesu sollte bewusste Lüge, das bewusste Erzeugen und Weitergeben von Unwahrheit nicht unser Thema sein. Das setze ich unter uns einfach voraus. Nach 11 Jahren des Pfarrdienstes in der Württembergischen Landeskirche war ich damals, als ich das von mir gegeben habe, seit etwa 1,5 Jahren Pastor einer freien evangelischen Gemeinde. Und ich befand mich damals noch in der Illusion, dass in einer freien Gemeinde die geistliche Welt doch wenigstens dem Grundsatz nach in Ordnung sei. Dass wir es zwar auch hier mit fehlerhaften Menschen zu tun haben, aber doch eben weitestgehend mit echten wiedergeborenen Christen. und grob ungeistliches und unbiblisches Verhalten von daher, wie zum Beispiel bewusste Lüge, Täuschung, kriminelles Vorgehen, in einem solchen Kreis eigentlich nicht denkbar sei. Liebe Geschwister, ich musste mich sehr schnell leider damals eines Schlechteren belehren lassen. Alle Arten von Unwahrhaftigkeit, übler Nachrede, selbst dreisteste Lüge gibt's auch in christlichen Gemeinden in erschreckendem Maße. Und wir haben es ja auch in unserer Gemeinde in den heftigen Auseinandersetzungen des Jahres 2023 dramatisch erleben müssen. Man staunt, wie dreist sich der Geist der Lüge dann auch gebärden kann. Da rühmte sich einer sogar gegenüber dem Registergericht schriftlich, schwarz auf weiß, dass er mit der Formulierung der Einladung zur Gemeindeversammlung die ganze Gemeinde doch in seinen Augen rechtswirksam an der Nase herumgeführt habe. Hat es natürlich etwas verklausuliert geschrieben, aber es war der klare Inhalt der Worte, die er geschrieben hat. Ich habe doch extra so eingeladen, dass eine Abstimmung gar nicht möglich war, dass die ganze Gemeindeversammlung eine reine Luftnummer war. Und seither regt er sich ohne Ende auf, dass er selbst in die Grube gefallen ist, die er der Gemeinde gegraben hatte. Ja, liebe Geschwister, auch das gibt es in christlichen Gemeinden und unter angeblich christlichen Pastoren und Leitern. Und ganz schlimm ist es, liebe Geschwister, wenn dabei die Lüge so sehr zum Wesen eines Menschen gehört, dass er seine eigenen Lügen gar nicht mehr als solche wahrnimmt. Dass totale Unwahrhaftigkeit, fundamentale Täuschung ihm selbst als Wahrhaftigkeit vorkommt. Wir hatten neulich das Thema Zorn. Wenn wir werten müssten, dann würde ich sagen, Lüge ist noch weit schlimmer als der Zorn. Das soll den Zorn nicht entschuldigen. Aber Zorn ist offen. Zorn ist sichtbar, er ist greifbar und er kann damit viel leichter bekämpft werden. Man kann ihm viel leichter entgegentreten, wenn nötig auch das Wasser abgraben, ihn eindämmen. Lüge dagegen zerstört im Verborgenen. Sie untergräbt das Miteinander von Menschen wie die unterirdischen Gänge der Wühlmäuse, die Wiese. Und deshalb, liebe Geschwister, bleibt auch oft gar nichts anderes übrig. Es ist ein wichtiger Weg, eigentlich sogar der einzig mögliche Weg, im Umgang mit Lüge die Wahrheit zu veröffentlichen. Und wenn es sein muss, auch übers Internet. Auch wenn Christen sich manchmal damit schwer tun, die Stirn runzeln, gerade dort, wo auf Kanälen, die wir nicht kennen, wir aber mitbekommen, dass ganz breit Lügen gestreut werden. Wir denken wieder an die schwarzen Federn. Wer kann sie einsammeln? Dann muss auch die Wahrheit, das Aufdecken der Lüge, entsprechend breit geschehen. Um die Lüge zu enttarnen, zu entlarven, den Menschen die Möglichkeit zu geben, Lüge und Wahrheit miteinander zu vergleichen und nicht auf die Lüge reinzufallen. Denn zunächst einmal steht der Lüge der Betroffene, menschlich gesprochen, völlig hilflos gegenüber, eben weil sie im Verborgenen geschieht. Und er kann sich deshalb gar nicht dagegen wehren, weil er gar nichts davon mitbekommt. Er realisiert auf einmal, dass Menschen, mit denen er bisher engstens vertraut war und gut zusammengearbeitet hat, sich von ihm distanzieren und verstehen die Welt nicht mehr, weil er gar nichts davon mitbekommen hat, was an Lüge, an Täuschung, an Unwahrhaftigkeit im Hintergrund geschehen ist. Und liebe Geschwister, Lüge hat gerade in der Gemeinde Jesu ein besonders leichtes Spiel, aus mehreren Gründen. In christlichen Gemeinden sind wir oft viel zu arglos und viel zu naiv. Und ich schließe mich da selbst mit ein. Wir begegnen unseren Mitmenschen, insbesondere denen, die sich als Christen bezeichnen und sich zunächst auch überzeugend als solche präsentieren, mit einem großen Grundvertrauen. Wir nehmen ihnen ab, was sie sagen. Und wenn uns dann vielleicht doch das eine oder andere Spanisch vorkommt, dann halten wir es wie Luther, dass wir alles zum Besten kehren. Wir wollen es nicht überspitzen, wir wollen liebevoll sein, wir wollen geduldig sein, wir wollen barmherzig sein und wir behalten es vor allem für uns. Wir wollen ja nicht schlecht über andere reden, was im Prinzip auch ganz richtig ist. Der Nachteil ist, dass Lüge dadurch sehr lange unerkannt bleiben und damit auch in einer Gemeinde sehr lange ihr zerstörerisches Wesen treiben kann. Es ist eine ganz schmale Gratwanderung. Ich flechte da ganz spontan ein Erleben ein, das liegt schon viele Jahre und viele Gemeinden zurück. Aber es zeigt auch den schmalen Grat und wie gefährlich er ist und wie sehr wir die Weisung Gottes, aber auch den Schutz des Herrn in diesen Fällen brauchen. Weil wir ihnen gerade als Christen, die ihrerseits nicht lügen und nicht übel nachreden wollen, es ganz schwer macht. Wie gesagt, viele Jahre zurück, ich war Pfarrer einer Gemeinde und ein Lektor tat dort auch monatlich Predigtdienste. Und eines Tages wurde ich darauf angesprochen und mir wurde von Freunden und nahen Mitarbeitern der Gemeinde gesagt, ja Jakob, wie lange lässt du den in der Gemeinde noch predigen? Der macht in einer Predigt alles kaputt, was du ein viertelhalbes Jahr vorher aufgebaut hast. Wir waren dann auf einer Gemeindefreizeit. In dieser Zeit hat der Betreffende wieder gepredigt. Ich wurde wieder darauf hingewiesen, wir haben uns mit ihm unterhalten, er hat es abgestritten, er hat behauptet, nein, er hat das, was er da kritisch gesagt hat, keineswegs auf unsere Gemeinde, auf meine Gemeindearbeit bezogen und so weiter. Und obwohl ich zu 99,9% überzeugt war, dass er nicht die Wahrheit sagt, ich wollte ihm kein Unrecht tun und habe ihn weiter predigen lassen. Kurz nachdem die Württembergische Landeskirche mich damals, weil ich mich an kirchliche Ordnungen und ans Wort Gottes gehalten habe, die damals noch in erfreulicher Übereinstimmung standen, suspendiert worden war, teilte er mir in einem hämischen Brief, dass er selbstverständlich mit seinen kritischen Äußerungen Bezug genommen hat auf unsere Gemeindearbeit, auf mein Wirken. Gelogen, absichtlich. Ins Angesicht, vis-à-vis. Da merkt er, liebe Geschwister, wir stehen oft ganz schwer auf Messerschneide mit unseren Entscheidungen. Der Lüge entgegenzutreten, wenn sie dreist daherkommt und wir zwar zu 99,9% in unserem Herzen überzeugt sind und wissen, er lügt, aber wir können es ihm nicht hieb- und stichfest nachweisen und selber kein Unrecht tun wollen. Das macht es mit der Lüge so schwer. Ich habe gesagt, wir stehen ihr menschlich gesprochen oft völlig hilflos gegenüber. Und deshalb kann die Lüge in der christlichen Gemeinde sehr lange ihr zerstörerisches Wesen treiben. Lüge muss deshalb ans Licht kommen, schnellstmöglich, auf jede erdenkliche, zulässige Weise, auch und gerade in christlichen Gemeinden. Denn nichts passt weniger zu einem Christen und zu einer christlichen Gemeinde als die Lüge. Als wir vor Jahren hier in dieser Gemeinde zwei Männer ausschließen mussten, ist schon etliche Jahre her, offenbarte im Vorfeld einer von ihnen einen wahrhaft satanischen Lügengeist. Und als ich das registriert hatte, liebe Geschwister, ging ich im Gebet auf die Knie und habe vor dem Herrn gerungen und gesagt, Herr Jesus, da ist ein Lügengeist am Werk, lass du ihn offenbar werden. Lüge muss ans Licht. Und der Herr hat dieses Gebet erfreulicherweise innerhalb weniger Tage erhört und so konnte der Schaden dieses Lügengeistes deutlich begrenzt werden. Lüge muss ans Licht, so schnell und eindeutig wie möglich. Ohne Gottes Hilfe, und da sind wir dann wirklich auf sein Wirken angewiesen, dass der Lügner entsprechende Fehler macht, wo er selber dazu beiträgt, dass seine Lüge offenbar wird. Ohne Gottes Hilfe vermag die Lüge gigantischen Schaden anzurichten. Und deshalb lasst uns darum beten, dass die Lüge und jedes unwahrhaftige Wesen in unserer Gemeinde keinen Platz finden darf. Wir beten immer wieder, ich tue das regelmäßig für unsere Gemeinde und ich denke, viele von euch tun es auch, dass der Herr dafür sorgt, dass Unwahrhaftigkeit, falsches Wesen nicht in unsere Gemeinde eindringen darf. Und wo es sich da und dort vielleicht schon eingeschlichen haben sollte, dass der Herr es aufdeckt und wieder hinaustut. Und der Herr möge uns selbst, unsere Ehen und Familien, unsere Gemeinde in Offenheit und Wahrhaftigkeit leben lassen. Und er möge auch in unserem Volk und Vaterland, in Politik, in Medien, in Kirchen und Freikirchen, wieder mehr Offenheit und Wahrhaftigkeit einkehren lassen. Denn wo Lüge und Täuschung sind, da ist das satanische Reiter Finsternis am Werk. Wir aber, liebe Geschwister, wir möchten als Kinder Gottes im Licht unseres Herrn Jesus leben. Amen. Ich bete mit uns doch. Ihr dürft euch dazu erheben. Treuer Gott und Heiland, unser lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du selber das Licht in diese Welt gekommen bist. Und eben ein ganz wichtiger Teil dieses Lichtes ist deine Wahrhaftigkeit, ist die Wahrheit, ist die Zuverlässigkeit, ist die Treue. Und wir wollen dich bitten, dass wir, die wir zu dir gehören, durch dieses Licht auch weiter ausstrahlen, durch unsere Worte und durch unsere Taten, dass wir erkennbar Lichtwesen sind, von deiner Wahrhaftigkeit geprägt. Und dass wir doch auch unserer Zunge den Zaum anlegen. In unserem Herzen hat es seinen Ursprung, Herr. Das, wo unsere Geschwister, unsere Mitmenschen, auch da, wo sie uns vielleicht manchmal auf den Senkel gehen, wo sie uns vielleicht wehgetan haben, wo sie sich ganz anders verhalten, als wir es gut und cool finden, dass wir sie in Liebe und Barmherzigkeit annehmen. Und dass wir wirklich nur dort den Mund aufmachen und Kritisches sagen, wo es wirklich der Sache nach notwendig, im wirklichen Sinne notwendig, die notwendend ist. Und nicht nur deshalb reden, um unserem Unmut Luft zu verschaffen, um Dampf abzulassen, sondern um wirklich Not zu wenden, wenn es denn nötig ist. Und so halte du auch weiterhin segnen, bewahren deine Hände über unsere Gemeinde, dass du, wie gesagt, alles Böse, alles Falsche, alles Unwahrhaftige fernhältst, auch jeden Sonntagmorgen deine heiligen Engel um die Kirche und den Gottesdienst aufstellst und nur die Menschen hereinlässt, die wirklich ein offenes Herz für dein Wort haben, die du durch deinen Heiligen Geist zubereitet hast und die sich von dir, deinem Wort und deinem Geist leiten lassen wollen. Und dass du mit diesem Geist auch in all denen wirkst, die aus der Ferne zuhören, dass viele sich noch abwenden in diesen Tagen von der Finsternis, vom Wesen der Lüge und der Unwahrhaftigkeit und dir, dem himmlischen Vater, zuwenden, dein Heil in Jesus Christus annehmen und sich von dir leiten und gestalten lassen. Auch in unserer Politik, in den verschiedenen Bereichen gesellschaftlicher Verantwortung, Herr, dass Menschen umkehren zu dir und wir wieder eine von deinem Geist geleitete Politik bekommen können, und sich die Gesellschaft wieder auch in deinem Wort, in deiner Wahrheit ausrichtet. Auch wenn es uns in diesen Tagen unmöglich zu sein scheint, dass es so geschehen kann, wo wir nicht aufhören, darum zu beten. Dir sei Lob und Dank. Und befehlen dir auch all unsere Kranken, Alten, Niedergeschlagenen zu Hause an, dass sie durch dein Wort ermutigt, gestärkt werden mit uns zusammen. Amen.
Wir beten jetzt gemeinsam das Vaterunser und erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.